Das, was ich gerade gesagt habe, das ist schon ein ziemliches Inselgebiet in der Juristerei und das heißt, dass auch manche Behörden das nicht wissen. Dass eine Hausdurchsuchung stattfindet, die Fälle gibt, also es gibt auch Hausdurchsuchungen, das sind Extremfälle, aber ich hatte sie schon auf dem Tisch, wegen zwei Ampullen MT2. Aber an der Stelle...
30 Milligramm, 16 Euro.
Okay, gut, das ist dann wirklich krass. Ist zum Beispiel der Fall, wenn jemand 10 Kilo Gras zu Hause hat, da wird niemand sagen, auch wenn der sich so einlässt, das habe ich einfach mal günstig geschossen, das möchte ich jetzt die nächsten Jahrzehnte rauchen.
So Leute, herzlich willkommen zurück bei unserem, ja, geliebten Doc-Talk. Heute mal die Originalbesetzung mit nur uns zwei ohne Gäste. Und wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es dann ein Thema, zu dem wir den ja größten Experten in Deutschland wahrscheinlich schon hier sitzen haben. Es geht um rechtliche Fragestellungen rund um leistungssteigernde Substanzen. Und wen könnte ich da besseres zu Gast haben als den Mitgründer dieses Formats hier? Hallo Mike, wie geht's dir?
Ja, hallo Sascha, mir geht's super. Die Rückfragen zum Thema jüngste Razzia bei einem großen Peptid-Shop, die reißen nicht ab und wir hatten ja noch einen Fragensticker offen. Jedenfalls große Teile dieses Fragenstickers und weil die letzte Folge ziemlich gute Resonanz hatte und auch wieder zu zig neuen Nachfragen per DM geführt hat, machen wir heute gleich weiter und einen neuen Teil dazu. Da würde ich sagen, fangen wir gleich an und starten in die Fragen.
Genau, ich habe tatsächlich auch in der aktuellen Fragerunde auch wieder mehrere Fragen, die wir in ähnlicher Form hier auch schon bekommen haben. Ich habe hier eine Liste, nehmen wir auf. Deshalb haben wir uns heute dazu entschieden, spontan das Ganze hier auch ein bisschen vorzuziehen. Und ich starte direkt mit der ersten Frage. Also, sind Peptidbestellungen nicht nur Ordnungswidrigkeiten, solange es keine Dopingmittel sind, beziehungsweise legal, beziehungsweise welche sind legal und welche sind eben nicht legal?
Sehr gute Frage und ein Thema, was immer noch für Verwirrung sorgt und ich sehe das insbesondere in Kommentarspalten bei Instagram, zu Reels, die, wie ich denke, wirklich auf den Punkt bringen, wie die Rechtslage ist. Das fängt meistens so an, dass irgendjemand meint, es besser zu wissen und sich daran dann eine Diskussion entspinnt mit ganz viel Halbwahrheiten und Wissen vom Hörensagen. Es ist ganz einfach. Im ersten Schritt schaut man sich an, indem man in die Dopingmittelmengenverordnung reinschaut, ob das Peptid, über das man gerade nachdenkt, dort drin steht. Wenn das Peptid dort drin steht, dann gibt es dazu eine Mengengrenze. Wenn man diese Mengengrenze nicht überschreitet, nehmen wir mal als Beispiel TB500, das steht in der Dopingmittelmengenverordnung mit einer Mengengrenze von 100 Milligramm. Wenn man jetzt sagt, ich bestelle, weil ich da auf sicher gehen möchte, weniger, also zum Beispiel 10 Ampullen zu 5 Milligramm, also eine Menge, die man besitzen dürfte und die man auch verbringen darf, dann ist man nicht mehr im Bereich der Straftat nach § 4 Absatz 3 Anti-Doping-Gesetz. Aber das war mal eine Zeit lang sehr umstritten, aber es ist, denke ich, durch die Rechtsprechung jetzt leider völlig bestätigt. Wenn wir nicht oberhalb der Mengengrenze sind, dann greift das Arzneimittelgesetz als Auffangtatbestand und wir sind wieder ganz normal in der Ordnungswidrigkeit. Was heißt das? Alle Peptide, die nicht in der Dopingmittelmengenverordnung stehen, sind Ordnungswidrigkeiten im Arzneimittelgesetz. Wir wollen uns nicht darüber unterhalten, ob irgendwo dran steht, nur zu Forschungszwecken, nicht für den menschlichen Gebrauch, topical use only, was auch immer. Der Arzneimittelbegriff im Arzneimittelgesetz, der ist extrem weit. Wir haben es dann immer mit sogenannten Funktionsarzneimitteln zu tun. Es wird nur geschaut, entfaltet dieses Produkt eine physiologische Wirkung? Wenn ja, ist es ein Arzneimittel. Wenn man dieses Arzneimittel in den Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes verbringt, mit anderen Worten, zum Beispiel aus dem Ausland, egal ob innerhalb der EU oder aus China oder Indien, bestellt, dann bewegt man sich sofort im Bereich dieser Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro bedroht ist. Das klingt natürlich extrem viel. Fairerweise muss man sagen, in diesem Bußgeldtatbestand gibt es ganz verschiedene Ziffern, also alles einzelne Tatbestände, die man erfüllen kann. Das Verbringen von irgendwelchen Peptiden in einem Bereich unterhalb der Mengengrenze des Anti-Doping-Gesetzes ist ein Tatbestand von vielen und die anderen Tatbestände sind zum Teil auch gravierender und deshalb ist auch die Bußgeldhöhe in so einem riesen Korridor. Das bedeutet, wenn man das vernünftig verteidigt, sollte man bei einem dreistelligen Bußgeld rauskommen. Ich hatte sogar schon neulich mal wieder ein zweistelliges Bußgeld. Das ist dann also besser als eine rote Ampel. Ist also überschaubar, das Risiko. Das ist das Thema Ordnungswidrigkeiten. Jetzt muss man zwei Sachen beachten. Die erste Sache, die Mengengrenzen aus der Dopingmittelmengenverordnung, die werden addiert. Das bedeutet, wenn ich jetzt drei Sachen bestelle, die da drin stehen und von jeder das 0,8-fache der nicht geringen Mengengrenze, dann sind das insgesamt, auch wenn das total komisch klingt, aber es ist so, das 2,4-fache der nicht geringen Menge und dann ist die Bestellung insgesamt eine Straftat. Sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man zum Beispiel HGH und TB500 bestellt. HGH ist die Mengengrenze 45 Einheiten. Ja, je nachdem, wie die Vials da gestrickt sind, wenn es, was weiß ich, 24 Einheiten sind, dann kann man eine Vial nehmen, dann hat man ungefähr die Hälfte, dann könnte man noch vier Ampullen TB500 mitbestellen und wäre dann im Bereich der OVI mit einer wichtigen Einschränkung versehen. Das, was ich gerade gesagt habe, das ist schon ein ziemliches Inselgebiet in der Juristerei und das heißt, dass auch manche Behörden das nicht wissen. Wenn jetzt eine Behörde eine Bestellung abfängt und sicherstellt und reinschaut und sagt, hier ist zum Beispiel HGH drin, und dann schauen die in das Anti-Doping-Gesetz und in die Dopingmittelmengenverordnung und sehen, das ist ein Dopingmittel, dann kann das trotzdem ein Anfangsverdacht sein, ist dann von der rechtlichen Würdigung her sehr fraglich, für einen Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz. Und dann sind wir in einem Straftatbestand. Was dazu führen kann, dass eine Hausdurchsuchung stattfindet, die Fälle gibt. Also es gibt auch Hausdurchsuchungen, das sind Extremfälle, aber ich hatte sie schon auf dem Tisch, wegen zwei Ampullen MT2. Jetzt wird das natürlich nicht dazu führen, dass man verurteilt wird, wenn es dabei bleibt. Was aber natürlich passieren kann, ist, dass bei dieser Durchsuchung irgendwelche Zufallsfunde gefunden werden. Und dann wird man für die verfolgt. Das können Dopingmittel sein, das kann auch ein Schlagring sein, das können Silvesterböller aus Polen sein, was auch immer. Zufallsfunde, wenn die nicht gezielt gesucht werden, sondern wenn einfach bei der Hausdurchsuchung Zufallsfunde sichergestellt werden, dann führen die zu einem neuen Strafverfahren. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, die Frage lautet ja Peptidbestellungen. Es geht ja jetzt möglicherweise auch um Bestellungen aus China oder Indien, die sind halt günstiger und das führt dazu, dass das immer häufiger gemacht wird. Die Sachen, die in Polen 100 Euro kosten, die kriegt man da zum Teil für 40 Euro und das ist dann verlockend zu sagen, gut, dann bestellen wir es halt in China.
Ja.
Oder wenn wir von HGH sprechen, kriegt man, je nachdem wie viel man nimmt, die Einheit für 30 Cent. Das ist schon echt ein Preisvorteil. Aber an der Stelle
30 Milligramm, 16 Euro.
Okay, gut, das ist dann wirklich krass vom Unterschied.
Ich habe eine Liste zugesendet bekommen von einem Kunden von mir, der dort bestellt. Und da kannst du von einem zehnfachen Preis ausgehen, der du bei, den du bei Petit Shops zahlst, ungefähr bei den meisten Produkten.
Ja, das ist mal wie 10. die Marge der
Petit Shops ist. Aber nicht, ja. Du kriegst 10 Vials für den Preis, wo du sonst eine bekommst.
Jedenfalls bei dem Thema, wenn man jetzt sagt, es ist dann nur eine Ordnungswidrigkeit, da muss man jetzt noch mit in die Berücksichtigung ziehen, was ansonsten rechtlicherweise noch drohen kann. Das sind ja noch mehr Sachen. Es gibt zum Beispiel einen Bannbruch. Das ist subsidiär zu anderen Vorschriften, aber wenn es keine andere gibt, dann gibt es den. Das ist ein Steuervergehen. Dann gibt es das Thema Einfuhrumsatzsteuer, Einfuhrzölle. Diese Sachen führen regelmäßig dazu, je nachdem, wie das dokumentiert ist, was man da bestellt, dass eine Sendung aufgemacht wird, erstmal zu einer groben Nachschau, was der da bestellt hat. Weil es irgendeinen Zolltarif gibt, nachdem das erstmal verzollt und versteuert werden muss. Jetzt ist es dem Hörensagen nach so, dass viele chinesische Händler das mittlerweile wissen und dementsprechend kreativ deklarieren. Sie schreiben zum Beispiel drauf, das ist, was weiß ich, für eine Chemikalie, die man legal besitzen darf, mit irgendeinem Gutachten dabei, was nicht stimmt, aber es sieht jedenfalls nach viel Papier aus und man muss sich das so vorstellen, die Zollbehörde, die das prüft, die hat derartige Packungen den ganzen Tag auf dem Tisch und ein verschwindend geringer Teil davon sind Dopingmittel. Das kann alles Mögliche sein. Das sind Samples für irgendwelche späteren Großbestellungen von irgendeinem Hersteller von irgendwas. Das sind Parfums, Klamotten, also Stoff, was auch immer. Wenn man es schafft, das so zu labeln, dass der Zollbeamte das aufmacht, das für ein ganz normales, zu verzollendes Paket hält, dann wird der schauen, in welchen Zolltarif das fällt, wird sagen, das kostet jetzt, was weiß ich, 40 Euro Einfuhrzoll und 20 Euro Umsatzsteuer, dann kriegst du eine Rechnung, musst das bezahlen und dann kriegst du das Paket. Und dem Hörensagen nach funktioniert das auch ziemlich häufig, deshalb wird es ja auch gemacht. Was aber passieren kann, entweder es ist jetzt ein bisschen ungünstig deklariert, dass, also wenn zum Beispiel da steht, das ist ein Ledersample für eine Jacke und dann sind da Glasflaschen mit weißem Pulver drin, ja, wenn er das aufmacht, der Zollbeamte, wird er sehen, dass das nicht stimmt. Und dann wird er das auch nicht so verzollen. Es sei denn, es ist so ein fauler Mensch, der sagt, ich will einfach das Päckchen schnell loswerden, da stehen noch 100. Auch sowas soll es geben, aber darauf würde ich mich nicht verlassen. In dem Fall wird natürlich sofort ein Strafverfahren eingeleitet. Und es ist halt so, die Sachen, die aus dem Nicht-EU-Ausland kommen, die werden ja allein aufgrund der Zollvorschriften angeschaut. Da wird jedes Ding, was kommt, eingruppiert in irgendeinen Tarif. Da muss halt irgendwas dabei sein an Paperwork. Und wer von euch schon mal Klamotten aus den USA bestellt hat oder sowas, selbst das kann ja schon Schwierigkeiten bergen, wenn da irgendein Fältchen nicht richtig angekreuzt ist. Da kann man davon ausgehen, wenn da irgendein Fehler unterläuft beim Versender oder wenn man Pech hat, in eine Stichprobe kommt, was den echten Inhalt angeht, das Risiko ist wahrscheinlich genauso hoch wie innerhalb der EU, denn da sind ja auch Stichproben möglich und werden auch durchgeführt, dann droht, wenn das auffliegt, Schlimmeres. Und dann letzter Punkt zu dieser Frage, ist es auch so, wenn man aus China bestellt, gerade weil zum Beispiel die Versandkosten mit FedEx oder UPS da wahnsinnig hoch sind und weil man jetzt nicht die 5 Ampullen TB500 bestellen will, sondern sich sagt, naja, wenn das ein Zehntel kostet und wenn der Versand schon $200 kostet, ja gut, dann bestelle ich jetzt erstmal für mich und meine Kumpels und für mich die nächsten 10 Jahre, wie auch immer.
500 Stück.
Ein bisschen mehr, genau. Und das ist dann ein ganz anderes Spiel. Dann befinden wir uns in einem Bereich, es gibt auch im Arzneimittelgesetz Straftatbestände, wenn es zum Beispiel um das Handeltreiben mit nicht zugelassenen Medikamenten oder mit gefälschten Medikamenten oder das Handeltreiben insgesamt, wenn man kein Apotheker ist. Diese ganzen Sachen sind natürlich nicht erlaubt und spielen in einer anderen Liga als die Bestellung zum Eigenbedarf. Und dann wird es natürlich auch schwierig, dem, der da kommt, und das wird in der Regel dann eine Hausdurchsuchung sein, dem, der da kommt, dem Staatsanwalt, der die gerne durchführen wollte, zu erklären, dass das mein Eigenbedarf für die nächsten 20 Jahre ist. Oder dass ich mir gesagt habe, vielleicht schmeiße ich dann auch weg, es ist immer noch billiger, als wenn ich es beim Shop für den Endkunden kaufe. Da wird man in der Regel Handeltreiben unterstellen und da ist die Rechtsprechung extrem Beschuldigten unfreundlich. Da ist die nämlich so, und das ist aus dem Betäubungsmittelstrafrecht durchentschieden bis zum BGH, man muss nicht unbedingt einzelne Absatzgeschäfte nachweisen können, wenn die Menge darauf hindeutet, dass es ganz klar Handeltreiben oder ein Vorrätighalten zum Handeltreiben ist und kein Eigenbedarf. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn jemand 10 Kilo Gras zu Hause hat, da wird niemand sagen, auch wenn der sich so einlässt, das habe ich einfach mal günstig geschossen, das möchte ich jetzt die nächsten Jahrzehnte rauchen. Sondern da wird man immer anders bestraft.
Ja.
Und dieses Risiko geht mal auch noch ein, wenn man die großen Mengen bestellt. Das Thema war ja schon mal virulent, wo es um die Rohstoffbestellungen ging. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, da war Trenbolon extrem teuer. Und da hat das war ein Team Androforum, hat das die Runde gemacht, bestellt euch doch einfach das Zeug aus China und mischt das selber zusammen. Ist total einfach. Ihr braucht hier die 3 Chemikalien und eine Flasche. Ja, aber wenn man sich jetzt von so einem Zeug, was sonst mit 200 Milligramm pro ml dosiert ist, 500 Gramm bestellt, ist man automatisch in einer ganz anderen Liga angesiedelt. Und das hat damals schon eine Rolle gespielt und das ist jetzt so ähnlich. Also, um die Frage auf den Punkt zu bringen, Peptidbestellungen, sind die nicht nur Ordnungswidrigkeiten? Es kommt darauf an, welches Peptid man bestellt. Ja, und welche sind legal, welche sind nicht legal? Schaut einfach in die Dopingmittelmengenverordnung. Das kann sich auch immer wieder mal ändern. Ich würde auch einfach bei Google Dopingmittelmengenverordnung suchen und Gesetze im Internet die neueste Version aufmachen.
Gerade auf.
Ja. Oder bei mir auf der Website doping-anwalt.de, da ist alles auf dem aktuellen Stand drin, auch inklusive WADA-NADA-Liste für alle, die sich informieren wollen, was sie jetzt als getestete Wettkampfathleten in so einem Testpool-Verfahren nicht benutzen dürfen. Das geht ja weit über das hinaus, was man ansonsten beachten muss. Die Sachen habe ich halt auch auf der Website immer tagesaktuell, wer das suchen und finden möchte.
Ja, ich habe mal
lange Antwort auf eine kurze Frage.
Ich habe sie gerade offen. Also mal so ein paar Substanzen, die auch immer wieder gefragt werden. Amatase, mal Exemestan, darfst du haben 2250 Milligramm. Das heißt 90 Tabletten a 25 Milligramm. Das reicht, wer sich auskennt, für eine sehr, sehr lange Zeit. Ne? Wenn man Amatase mal einsetzt, das ist eine ganze Exemestan am Tag, müssten nicht mal Athleten in der Regel am Ende der Prep. So, wenn man von der ganzen alle 2 Tage ausgehen, dann ist das schon ultra viel. Sprich, so das, was du haben darfst, reicht ein halbes Jahr. TB500 hast du schon genannt, 100 Milligramm. Dann haben wir aber so absurde Sachen wie zum Beispiel, wo war es denn hier bei Steroiden? Trenbolon 150 Milligramm. Das ist halt nix. Ne? Das waren früher 2 Parabolan, so ungefähr.
Ja.
Das ist halt nix. Das ist absolut lächerlich. Für die Mädels, Oxandrolon 100 Milligramm, 10 Tabletten. Also eine Packung hat meistens 100 A10 Milligramm, 100, das heißt, ihr seid 10-fach drüber mit einer Packung. So, dann ganz, ganz mega geil, Oxymetholon 100 Milligramm. Das ist eine Tagesdosis für einen mittelmäßigen Mann.
Je nachdem, Frau
das
Michel,
ist Vormittag. Das ist, ja, das ist, ja, das ist, ich wollte gerade auf Michel zu sprechen kommen. Das ist in der Forschung, wurde teilweise mehr eingesetzt als 100 Milligramm am Tag. Das ist nicht mal eine Tagesdosierung. So, du hast es also auf der einen Seite, dass du Mengen, die reichen dir ein halbes Jahr bis Jahr, und dann hast du Mengen, die reichen nicht mal einen Tag. Das heißt, das hat hier ein absoluter Schwachmat zusammengestellt, diese Liste, der wirklich gar nicht im Thema drin ist. Und das ist auch keine Therapeutenstudie. Teilweise sind das Therapeutenstudierungen über Testosteron. Das ist eine Nibido-Spritze, die man haben darf, sozusagen vom Wirkstoff her. Und dann sind es so Sachen wie Oxymetholon. Da haben sie sich wahrscheinlich abends besoffen hingesetzt und haben gewürfelt und haben das dann hier in die Tabelle eingetragen. Anders kann ich mir das beim besten Willen nicht erklären. Also wenn das jetzt mal irgendjemand sieht, der Einfluss auf diese Liste hat, bitte kommt auf uns zu, kommt auf die Leute zu, die sich mit dem Zeug auskennen. Ne? Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen und lasst uns vernünftige, geringfügige Mengen definieren, die auch der Realität entsprechen. Jeder von uns versteht, wenn Leute, die damit gewerbsmäßig handeln, dass das bestraft wird, was keiner von uns irgendwie hin und vorne akzeptieren kann, ist, dass Alkohol und Nikotin hier in dem Land frei verfügbar sind, wo man sich nicht selber Hormon tunen kann oder auch mehr. Ja, wie gesagt, gerade Bodybuilding ist es nun mal so, in fast allen Ländern auf der Welt ist es erlaubt. Und zu deutschen Top-Athleten müssen antreten gegen diese Athleten und sind da extrem im Wettbewerbsnachteil. Muss man es geil finden, da oben mit 120 Kilo voll im Stoff zu stehen? Nein, muss man nicht. Aber jeder soll auch tun lassen, was er für richtig hält, solange niemand anderem schadet. Und diese Athleten schaden in der Regel, wenn überhaupt, nur sich selbst. Deshalb auf jeden Fall Appell an diejenigen, die für diese schwachsinnigen Listen verantwortlich sind. Lasst uns die gemeinsam bearbeiten, holt euch Experten, stelle ich mich auch gerne zur Verfügung. Ich habe auch sicherlich noch ein paar Kollegen, die auch sehr, sehr tief drin sind. Mike, du bist ja nicht vom Fach eigentlich, aber du bist halt so tief drin im Bodybuilding. Du könntest auch wahrscheinlich für jede Substanz eine vernünftige Menge festlegen. Ich weiß nicht, was für Leute diese Liste definiert haben. Also ich kann es hinten und vorne nicht nachvollziehen.
Ist auch im Gesetzgebungsverfahren nicht wirklich gut nachvollziehbar. Zumal diese therapeutische Dosis, also die unterscheiden wohl danach zugelassene Medikamente in therapeutischer Dosis, andere weniger. Ist auch nicht überzeugend, wenn man sagt, das ist jetzt erlaubt, um selbst für sich ohne getesteten Wettkampfsport ein Dopingmittel zu benutzen. Wer würde auf die Idee kommen, dafür alle 3 Monate eine Libido zu nehmen? Das ist ja, wenn es gut läuft, der Ersatz für die Eigenproduktion. Wahrscheinlich ist der Spiegel schlechter. Also wäre als Doping völlig ungeeignet. Safe. Auch das müsste man mal in Erwägung ziehen.
Spätestens in Woche 8 bis 10 hast du
Nachteile. Woche 3. Es ist, ja, genau.
Woche 3, wenn es
Peak und Wüb. Ja.
Genau.
Na gut.
Ja. Okay, kommen wir zur zweiten Frage. Kommen Bestellungen aus China problemlos durch oder muss man mit Post und Zoll rechnen? Du hast doch bestimmt schon oft in China bestellt, oder? Du weißt es doch bestimmt.
Ich weiß es nicht. Es kam immer problemlos durch. Die Frage hatte ich ja gerade schon
aber
quasi mit beantwortet. Ja. Man muss davon ausgehen, dass Post vom Zoll kommt, aber Post vom Zoll ist in dem Fall ja der Regelfall, denn man muss es halt verzollen. Entweder macht das der Dienstleister, also ich habe jetzt das anschauliche Beispiel, ich habe mir die Extender von Kraftschmiede aus der Schweiz für die Hammer Incline gekauft. Das heißt, da kommt ein Paket aus der Schweiz, das ist nicht in der EU, und dann muss man das verzollen, muss das bezahlen. Und dann ist es halt so, dass in dem Fall DPD mir eine E-Mail schickt und sagt, hier, wir kriegen jetzt von Ihnen Geld, hierhin überweisen, und dann kommt das Paket. Und dann überweist man das und ist erledigt. Und genauso läuft das auch, je nachdem, wie die Grenzen sind, wenn natürlich der Chinese clever ist und der deklariert jetzt, da drin sind Samples für Chemikalie XY, die haben einen Warenwert von 3 €. Dann kommt es wahrscheinlich auch so durch, aber da muss man schon clever sein in dem, was man da dokumentiert. Ansonsten wird es der Regelfall sein, je nachdem wie viel, allein wie groß das Paket ist, wenn der Zollbeamte die Sichtprüfung durchführt, der schaut sich die Dokumentation an, da steht was drin. Wenn da jetzt drin steht, das ist
so ein Paket,
so ein Paket Reta für meine Stadt. Da muss ich gleich was dazu erzählen. Jedenfalls sagt der Zoll dann, wir kriegen dafür Geld, beziehungsweise der Versanddienstleister sagt das, wenn man das an der Stelle bezahlt und das Paket bekommt, da wird die Dunkelziffer der Pakete, die durchkommen, bei nahezu 100% liegen, denn das ist der ganz normale Ablauf bei einer Importsendung. Thema, ich versorge meine Stadt mit Reta. Ich hatte jetzt das dritte Mal ein Telefonat mit jemandem, der mir gesagt hat, er hat so ein kleines Reta-Geschäft aufgezogen. Du verstehst schon, was ich meine. Als ob das der neue Standard ist, sich aus China Reta zu kaufen und damit wahrscheinlich alle übergewichtigen Frauen im Fitnessstudio anzufüttern. Das scheint ein riesen Geschäftszweig gerade zu sein. Es ist Wahnsinn.
Genau. Ich habe auch so 2 Kandidaten, die ich kenne.
Ja, muss jetzt der neue Weg zum schnellen Geld sein. Aber das Thema hatten wir ja gerade schon. Da seid ihr in einer ganz anderen Liga und lasst euch bitte nicht auf die Gewissheit ein, ihr seid im selben Spiel wie jemand, der für sich selbst ein paar Ampullen bestellt. Wenn ihr das gewerbsmäßig macht und in Mengen, die den Handel treiben, nahelegen, dann seid ihr mit einem Bein im Knast.
Das ist ja schon Steuerhinterziehung eigentlich. Alleine da schon.
Das ist ja der Band, das ist ja nur der Auffangtatbestand. Muss ja mit, wenn es nicht nach einer anderen Vorschrift strafbar ist. Also wenn ich die nicht zugelassenen Arzneimittel gewerbsmäßig verkaufe, dann gute Nacht. Dann nicht erwischen lassen.
Ja. Ja, safe. Nächste Frage. Wer kommt bei einer Hausdurchsuchung? Polizei, Zoll, etc. Was passiert, wenn die nichts finden? Das sind eigentlich zwei Fragen, aber vielleicht kannst du sie.
Ja, wer kommt, das zusammen hängt. Wer kommt, hängt vom Tatvorwurf zusammen. Insbesondere bei importbezogenen Straftaten kommt der Zoll, ansonsten kommt halt eine Polizei. Im Auftrag jeweils natürlich unter Federführung irgendeiner Staatsanwaltschaft und irgendeines Ermittlungsrichters, der den Durchsuchungsbeschluss erlassen hat, wenn die nicht ausnahmsweise wegen Gefahr im Verzug kommen. Das ist in der Regel aber nicht der Fall. Die kommen in der Regel mit einem Beschluss und auch mit relativ hohem zeitlichen Versatz zur eigentlichen Straftat. Das heißt, wenn ihr im Tracking seht, das kommt nicht, oder auch ganz häufig, ihr seht, das erste Paket ist im Tracking irgendwo hängen geblieben, dann verschickt der Händler das aus Kulanz nochmal, ihr bekommt das, ihr sagt, gut, hat ja geklappt, und 6 Wochen später kommt eine Hausdurchsuchung wegen des ersten Pakets. Wenn da nicht der Brief kommt mit der Vorladung oder der Anhörung, könnt ihr davon ausgehen, irgendwas wird kommen. Dass das Paket jetzt einfach so abhanden gekommen ist, das passiert nicht allzu häufig. Ja, und was passiert, wenn die nichts finden? Wenn die alles richtig machen, gibt es ein Protokoll der Durchsuchung, und da ist ein Feld, das ist ja extra dafür vorgesehen, was man ankreuzen kann, es wurde nichts gefunden. Ja, und dann ist die Durchsuchung abgeschlossen, und man hat auch Ansprüche nach dem sogenannten Streck, also nach dem Gesetz über die Entschädigung für erlittene Strafverfolgungsmaßnahmen, wenn zum Beispiel die Tür kaputt gegangen ist oder wenn sie die Wand aufgestemmt haben, was jetzt nicht so häufig passiert, aber theoretisch hätte man dann erstmal natürlich das Recht auf eine Kostengrundentscheidung, wo dann ein Gericht sagt, es wird festgestellt, du bist zu entschädigen, und dann später sagt jemand, wie viel du kriegst, und meistens sagen die, du kriegst weniger, als du verloren hast.
Ja, also kein gutes Geschäft. Ja, dann ist hier noch eine konkrete Frage.
Hausdurchsuchung zu haben ist kein gutes Geschäft.
Ja, jetzt auch nochmal zur Hausdurchsuchung, ist auch spannend, aber das ist, denke ich mal, auch im Einzelfall sehr unterschiedlich. Durchsuchen Sie das ganze Haus, also Boden, Keller, Garage etc. oder nur Wohnungen bei zwei Familienhaus? Also, ja, so ein bisschen wahrscheinlich die Frage, ob Sie halt auch die anliegenden Räume, Auto sowieso, ja, das kann ich gar nicht, also, da habe ich gar keine Ahnung.
Erfahrungsgemäß durchsuchen Sie alles, wo Sie vermuten, dass Sie was finden. Also wenn zum Beispiel ein Auto auf den Beschuldigten zugelassen ist, steht das häufig im Durchsuchungsbeschluss. Aber wenn das nicht drin steht, sagen die auch sehr häufig, Gefahr im Verzug, wir könnten so einen Beschluss ohne weiteres bekommen. Aber wenn wir jetzt wieder gehen, nachdem wir die Bude durchsucht haben und der vielleicht, als wir gekommen sind, noch schnell über den Hinterausgang was ins Auto gelegt hat, dann ist es vielleicht weg, also schauen wir rein. Was die anderen Räumlichkeiten angeht, da kommt es stark auf die örtlichen Gegebenheiten an. Wenn das jetzt eine Einliegerwohnung ist, die an einen Dritten vermietet ist, habe ich es schon häufig erlebt, dass dort nicht durchsucht wurde. Das betraf zum Teil auch Wohnungen von Eltern oder Großeltern im selben Gehöft. Wenn die natürlich der Meinung sind, du kannst dort ein- und ausgehen als Beschuldigter, dann werden die sagen, die kriminalistische Vermutung legt nahe, dass da was zu finden ist. Und dann läuft es in der Regel so, wenn die da was finden, dann hat sich ja die kriminalistische Erfahrung bestätigt. Wenn die nichts finden, dann kann man ein Rechtsmittel einlegen und kriegt vielleicht irgendwann einen Beschluss. Es wird festgestellt, dass die Durchsuchung der Räume von Oma rechtswidrig war. Wovon man aber dann auch nichts hat, wenn woanders was gefunden wurde. Ja. Wenn das jetzt ein Jurist hört oder jemand, der dazu akademisch forscht oder viel gelesen hat, der wird die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wird sagen, die Unverletzlichkeit der Wohnung ist ein ganz hohes Gut von Verfassungsrang, und was ich hier sage, stimmt nicht. Selbstverständlich ist die Maßnahme rechtswidrig. Die Leute muss ich leider enttäuschen. Da gab es mannigfaltig Rechtsprechung, und im Zweifel wird gesagt werden, selbst wenn irgendeine Maßnahme rechtswidrig war, führt das nicht zu einem Beweisverwertungsverbot, sondern es gilt die Abwägungslehre. Wie schwer wiegt denn der Verfahrensverstoß im Verhältnis zum staatlichen Strafverfolgungsinteresse? Und wenn ich jetzt eine Packung Kaugummis geklaut habe und die liegt bei Oma und die durchsuchen Oma rechtswidrig, dann kann man sich die Frage stellen, war die Durchsuchung insgesamt überhaupt rechtmäßig für eine Packung Kaugummis? Möglicherweise ist das dann mal ein Extremfall, wo man sagen dürfte, das Ding ist unverwertbar. Bei jeder normalen Straftat, in Anführungsstrichen normalen Straftat, wo irgendein Richter begründet hat, die Schwelle für eine Durchsuchung ist hier erreicht. Und das kann ja, wie wir wissen, eine Beleidigung im Internet sein. Also eine Schwelle bei einer Straftat, die mit einer Höchststrafe von einem Jahr bedroht ist, ist der Bereich der niedrigsten Kriminalität. Wenn das reicht für eine Hausdurchsuchung, dann kann man sich wenig vorstellen, wo es nicht reicht. Und dann werden die immer sagen, wir haben das gefunden, womit wir ihn verfolgen können. Wenn das unverwertbar wäre, könnten wir ihn gar nicht verfolgen. Also bleibt's dabei, wir verfolgen. Verstoß ja, Verwertungsverbot nein. So frustrierend ist die Beweisverbotslehre hierzulande.
Hey Leute, kurze Werbeunterbrechung. Ich glaube, viele von euch haben schon länger darauf gewartet. Die nächste Essentials-Aktion bei Vitaminversand24.com startet. Und zwar vom 3. Mai 10 Uhr bis zum 8. Mai um 10 Uhr spart ihr satte 20% mit meinem Code Sascha auf alle Essentials, wie zum Beispiel Liver Essentials, Heart Essentials oder auch Kidney Essentials. Meine drei Empfehlungen hier, besonders das All-in-One, alle Vitamine und Mineralstoffe in hochwertigen Verbindungen und Top-Dosierungen, Cholesterin Control für alle Menschen mit Cholesterinproblemen und wahrscheinlich eines der besten, wenn nicht das beste Schlafsupplement auf dem Markt, unseren Gen-Knockout-Komplex. Code Sascha, Vitaminversand24.com, 20% auf alle Essentials, auf alle anderen Produkte gibt es die gewohnten 10%, schlag gerne zu. Gewinnspiel nicht vergessen, 3x250 € Warengutschein unter all diejenigen, die bestellen, einfach Screenshot der Bestellung per Insta-DM zusenden. Danke für euren Support, denn nur dadurch kann ich so viel Gas geben hier beim Content.
Dann haben wir eigentlich es gibt auch ein paar Einschränkungen, aber wenn ich jetzt die Einschränkungen auspacke, dann werden sich alle darauf berufen, dass das alles unverwertbar und rechtswidrig ist, also lassen wir es lieber. Es gibt im Einzelfall immer die Möglichkeit, anhand irgendeiner tollen Einzelfallrechtsprechung zu sagen, zum Beispiel die gezielte Suche nach Zufallsfunden, die ist rechtswidrig. Da muss ich aber auch nachweisen können, dass das wirklich eine gezielte Suche nach Zufallsfunden war. Und wenn man es mal genau nimmt, jede Durchsuchung aufgrund irgendeiner Bestellung von vor 2 Jahren ist eine gezielte Suche nach Zufallsfunden. Denn das, was der vor 2 Jahren bestellt hat, ist längst alle. Wenn der Richter sagt, es steht zu vermuten, dass der Dopingmittel konsumiert und wir werden irgendwas finden, dann kann man noch vielleicht vertreten, dass das dann ein Indiz wäre für die Bestellung von vor 3 Jahren. Aber wie läuft es in der Praxis? Die Bestellung von vor 3 Jahren, die wird wahrscheinlich eingestellt und verfolgt wird das, was man zufällig gefunden hat. Das ist der Regelfall und das ist eigentlich immer eine Suche nach Zufallsfunden. Und die wird immer erlaubt. Auch wenn es Rechtsprechung gibt, die das anders sieht. Wenn zum Beispiel, sowas gab es ja schon. Ich hatte selbst eine Ausbilderin im Referendariat bei der Staatsanwaltschaft, die gesagt hat, bei einer Hausdurchsuchung, ich finde fast nie, was ich suche. Aber ich finde immer was. Ja, und das ist der Ansatz, den die alle verfolgen. Und wenn das mal auf die Spitze getrieben wird und die sagen, den haben wir jetzt schon 100 Mal verfolgt und immer mussten wir das Verfahren einstellen, jetzt machen wir wieder eine Durchsuchung, irgendwas werden wir schon finden und dann suchen die so lange, bis die was finden. Da steht zum Beispiel im Durchsuchungsbeschluss, wir suchen ein geklautes Fahrrad und dann durchsuchen die 3 Stunden eine Dreizimmerwohnung und finden 5 Gramm Gras. Da kann man sagen, dass das Fahrrad jetzt nicht in der hintersten Schublade sein wird. Das hättet ihr wissen müssen. Das war eine gezielte Suche nach Zufallsfunden. Die paar Gramm Gras, die wären jetzt sowieso legal, aber damals, die durfte jetzt nicht verwerten. Aber das ist ein Extremfall. Verlasst euch nicht drauf, dass die gezielte Suche nach Zufallsfunden nicht erlaubt ist.
Okay. Das auf jeden Fall dann dazu. Dann die Frage hier ist eigentlich auch schon zu schick weit dann gerade beantwortet worden. Muss man auch bei der Mini-Bestellung mit Hausdurchsuchung rechnen? Zum Beispiel ein Ideal von irgendwas. Im Prinzip, ja, kann man dann schon auch.
Habe ich schon häufiger im Forum bei der Matzen-Akademie beantwortet. Es ist so, im Regelfall nicht, aber wer sagt dir, dass du nicht der Ausnahmefall bist, wo die wegen 2 Ampullen MT2 durchsuchen und deine 10 Ampullen-Testo finden?
Ja, genau. Wie sollte eine Bestellung strukturiert sein, wenn man im Falle einer Beschlagnahmung möglichst effiziente Strafverteidigung sicherstellen will? Ja, also dagegen will jemand eigentlich einen Tipp haben, wie man am besten bestellt, damit es nicht auffliegt.
weil ich zu Strafe kann man so sehen.
Oder wie ist das
also, wie ist die Bestellung strukturiert? Kann darum gehen, was wird bestellt? Also bestelle ich jetzt den Vorrat für 2 Jahre oder bestelle ich weniger in kleineren Abständen. Da kann man natürlich die Strafverteidigung effektivieren, indem man mit guten Argumenten vertreten kann, das war mein Eigenbedarf. Wenn ich jetzt 10.000 Einheiten HGH bestelle, wird das ein bisschen schwieriger. Andererseits steigt natürlich rein statistisch mit jeder Bestellung das Risiko, dass genau diese Bestellung mal als Stichprobe entdeckt wird. Da wüsste ich jetzt nicht, was die bessere Lösung ist, ehrlich gesagt. Und ansonsten, wie soll man sie strukturieren, wenn man eine effektive oder effiziente Strafverteidigung sicherstellen will? Der erste Schritt, und also das ist dann Nummer 0, bevor die Nummer 1 kommt, wäre natürlich, dass man den Beschuldigten überhaupt nicht herausfinden kann. Das betrifft die Bezahlung und die Lieferadresse. Und wenn man das beides irgendwie sicherstellen kann, dass das nicht auf einen selbst zurückführbar ist, dann braucht man auch gar keine Strafverteidigung, denn dann wird man ja nie der Beschuldigte in diesem Strafverfahren gegen unbekannt sein, was dann irgendwann eingestellt wird. Das wäre natürlich am cleversten. Ja, ansonsten nicht zu viel bestellen und falls man ahnt, dass irgendwas nicht geklappt hat und die vielleicht vorbeikommen, nicht zu viel zu Hause haben. Das wird die Strafverteidigung effizienter machen.
Okay. Was würde passieren, wenn man 5-Vialis Thymosin Alpha, oder was würde passieren, wenn 5-Vialis Thymosin Alpha 1 abgefangen werden? Hätten wir jetzt im Prinzip eigentlich, wenn man das mal durchspielt, steht es überhaupt drin, Thymosin Alpha?
Steht nicht drin. Also es ist ganz lustig, dass das nicht drin steht. Aber es ist halt noch jedenfalls so, dass man dann im Bereich der Ordnungswidrigkeit wäre, siehe erste Frage. Mit allen Ausnahmen und Einschränkungen, falls die Behörde da was falsch verstanden hat, aber in der Regel würde man in diesem Fall einen Brief bekommen. Es wurde Folgendes sichergestellt. Das ist leider nicht verkehrsfähig. Wir können das nicht weiterschicken. Wir würden das an den Absender zurückschicken bzw. vernichten. Sie erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme. So, dann schreibt man irgendwas zurück oder nimmt sich bestenfalls einen Anwalt, der was Sinnvolles zurückschreibt. Was Sinnvolles zurückzuschreiben erfordert, dass man die Akte kennt. Und wenn man die Akte kennt, kann man entscheiden, ob man wirklich sagen kann, ich habe nichts bestellt, schmeiß es weg, auf Wiedersehen, oder ob man etwas anderes schreiben muss. Ansonsten ist das ein Schuss ins Blaue, kann klappen oder auch nicht. Und dann muss das Ziel natürlich sein, dass man mit einem möglichst niedrigen Bußgeld, also ohne Vorstrafe und Schlimmeres, aus der Nummer rauskommt. Also man büßt dann diese 5 Vials ein und ist vielleicht noch zwischen 50 und 500 Euro Bußgeld los.
Also es ist nicht explizit in der WADA-Verbotsliste drauf, fällt aber scheinbar unter die Kategorie Peptidhormone, Wachstumsfaktoren und verwandte Substanzen. Also es ist dann praktisch über die Kategorie eventuell verboten, aber das werden die werden jetzt, also da brauchst du wahrscheinlich schon eine Spezialeinheit,
ich glaub, die es gibt das
identifizieren kann.
Also wenn man es nach der Dopingmittelmengenverordnung betrachtet, gibt es ja eine Oberkategorie fürs TB500. Und da gibt es ja,
genau, das ist
Thymosin,
ja dann ist, Beta 4.
Da könnte man sich Gedanken machen, ob das da mit reinfällt. Ja.
Ja, das wird für der Fall sein. So steht es hier auch tatsächlich. Aber ich denke, da haben wir dann wieder den Vorteil, dass wahrscheinlich, dass die
gehört. Also ich habe Fälle mit Thymosin Alpha 1 und Bußgeld schon verteidigt. Ja. Und das waren alles Fälle, in denen niemand auf die Idee gekommen ist, das dort einzugruppieren. Aber es ist natürlich keine Garantie. Aber selbst wenn man es eingruppieren würde mit 5 Vials, weiß gar nicht, wie Thymosin Alpha 1 dosiert ist üblicherweise mit 10 Milligramm vielleicht oder so. Das heißt, es wäre ja immer noch innerhalb der Mengengrenze. Mit 5 erst recht, genau.
Ja, 25 Milligramm. Okay, nächste
Frage. Also auch dann wäre es eine OVI.
Ich sag's dir, wie es ist. Ich sag vielen Athleten, die häufig krank sind, holt euch eine Flasche für zu Hause. Falls ihr mal einen Infekt habt, haut's direkt rein, weil man merkt, dass es sich verbessert. Ne? Das ist ja schon was auch gerade im Berufskontext so, also bei uns ist ja auch so, wenn wir eine Woche nicht arbeiten können, ist der Schaden schon relativ groß, weil dann auch Mitarbeiter und Crew dran hängen. Dementsprechend ist sowas natürlich eine Sache, wo ich sage, weil es hat ja auch eine Zulassung in vielen Ländern. Ne? Da müsste man vielleicht mal irgendwann auf die Idee kommen, da vielleicht das ein bisschen abzumildern, weil hier geht es oftmals nicht darum, jetzt, dass die ja 3 Kilo Muskeln maxen, sondern es geht darum, dass Menschen schneller wieder fit und gesund sind, wieder arbeiten gehen können, nach Steuern zahlen, wenn jetzt ein paar Behörden zuschauen, Steuern zahlen, also euren Job finanzieren. Ja, man muss es manchmal ihnen so ein bisschen nahe bringen. Kommen wir zur nächsten Frage. Mit 2 Packungen Testosteron erwischt worden. Was soll ich sagen? Ich habe es im Gym gefunden, Fragezeichen. Was ist die Ausrede, wenn du mit 2 Flaschen Testosteron erwischt wirst? Das ist eine gute Frage, habe ich mich schon oft gefragt. Zum Glück habe ich das ja nicht, aber ich bin ja komplett risikofrei als THT-Patient
bei Dr. Rios. Wollte gerade sagen.
Aber ich kenne, oder manchmal kaufe ich auf deinen Code Anwalt. Aber ich habe natürlich viele Athleten und Bekannte, die mit solchen Flaschen durch die Gegend laufen. Und einer ist sogar schon mal erwischt worden. Was würdest du ihm empfehlen? Was soll er sagen?
Also jeder, der...
Ich kenne den Bunzel, geh weg!
Das ist die beste Antwort. Jeder, der Beschuldigter oder Betroffener im Strafverfahren beziehungsweise Bußgeldverfahren wird, der soll natürlich gar nichts sagen. Es ist immer das Cleverste, wenn man als Beschuldigter schweigt. Alles, was man vortragen könnte, bietet einen Ansatz für die Ermittler, das zu widerlegen. Und wenn man dann sagt, er hat sich hier rausgeredet und wir haben ihm das widerlegen können, dann kann man ja nicht später eine alternative Verteidigungslinie fahren, die wird ja genauso wenig glaubhaft sein. Das heißt, man guckt als erstes mal, was in der Akte steht, wenn man eine Akte hat. Und wenn man noch keine Akte hat, weil die zum Beispiel auf der A72 in Bayern, wo man ständig angehalten wird, schöne Grüße, mal wieder in den Kofferraum schauen, weil man ja gerade auf der Durchfahrt ist. Diese Straße dient ja der Durchquerung des Bundesgebiets. Also wenn ich aus Hof nach Cottbus fahre, komme ich wahrscheinlich gerade aus Österreich und will nach Dänemark. Da wird das Auto durchsucht und dann findet man irgendwas, meistens natürlich nichts. Aber wenn man was findet und dazu eine Stellungnahme haben möchte, dann ist es am besten, wenn man da keine Stellungnahme abgibt, dann sollen die das sicherstellen. Und dann kriegt man irgendwann Post, dann nimmt man sich einen Anwalt, der Anwalt holt sich die Akte und dann schaut man, wie man das eingestellt bekommt. Jetzt ist es bei 2 Packungen Testo. Erstmal natürlich die Frage, was sind das denn für Packungen? Wenn das 2 10 ml VIALs sind, dann dürfte das Problem darin bestehen, dass man selbst wenn man ein TRT-Rezept hat, hier mit irgendeiner Schwarzmarktware erwischt wurde in einer Menge, die man nicht besitzen darf. Und dann ist man halt in der Besitzstrafbarkeit und sollte es hinbekommen mit einer guten Verteidigung, wenn man da nicht vorbestraft ist, dass das also im besten Fall natürlich eingestellt wird, ansonsten halt mit einer Minigeldstrafe per Strafbefehl, jedenfalls ohne Gerichtsverhandlung und ohne Vorstrafe endet. Wenn man da Wiederholungstäter ist, ist es anders. Wenn das 2 Packungen Eifelfango sind zum Beispiel und man jetzt nichts sagt, ich sag nicht, ich habe das im Gym gefunden oder irgendeine andere Ausrede, man hat das halt im Auto gehabt, bei einer Kontrolle, wo man das Auto durchsucht hat, das Thema machen wir jetzt nicht auf, dazu habe ich andere Videos auf meinem Kanal, dann sagt man nichts. Wenn dann der Postbote mit dem Brief kommt, dann geht man zum Anwalt, holt sich die Akte und wenn man dann die 2 Packungen Apothekenware hatte und TRT-Patient ist, dann schickt man halt einen Attest, eine Arzneimittelbescheinigung von seinem Arzt des Vertrauens und dann wird das Verfahren eingestellt und man kriegt die Sachen wieder.
Wenn es jetzt Julep Ware ist mit den 2 Flaschen, was ist die Begründung dafür, dass man
dann einstellen nicht lassen
kann, dass es geringfügig ist? Geht nicht durch.
Ja, man kann es wegen Geringfügigkeit meistens auch nur gegen eine Geldauflage und Verzicht auf die Asservate einstellen lassen. Das klappt abhängig vom Bundesland und von der zuständigen Staatsanwaltschaft besser oder schlechter, aber die Erfahrungswerte bei uns in der Kanzlei sind recht positiv, dass man es, also ich muss sagen, mit vielen Staatsanwälten, gerade in Bundesländern, wo es Schwerpunktstaatsanwaltschaften gibt, ist man ja schon vom Namen her bekannt, da kann man dann anrufen und man hat ein Gefühl dafür entwickelt, was dort wie verfolgt wird und wo vielleicht die Schwelle liegt, irgendwas noch in den Bereich einer Einstellung verhandeln zu können oder wo man eher versuchen muss, irgendwas in den Bereich eines Strafbefehls zu verhandeln, damit das nicht angeklagt wird. Denn die Anklage ist halt das teuerste, auch das unangenehmste. Man sitzt in der öffentlichen Hauptverhandlung vor Gericht. Ich habe es jetzt neuerdings wieder häufiger, dass da Schulklassen hinten mit drin sitzen. Oder es sitzt dann der Lokalreporter mit drin, der nichts Besseres zu schreiben hat. Und dann schreibt der noch irgendeine blöde Geschichte über diesen Fall. Je nachdem, wie klein die Ortschaft ist, sogar individualisierbar. Das will man natürlich nicht. Das heißt, das Hauptanliegen bei allen Strafsachen ist natürlich, dass man es irgendwie geräuschlos wieder erledigt bekommt. Und die Argumente dafür sind einzelfallabhängig, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber die 10 ml VIAL ist natürlich schlechter zu verteidigen als die deutsche Apothekenware, die man möglicherweise verschrieben bekommt.
Ja, da gibt es ja auch 10 ml, 10 mal 1 ml
Brechampullen. Ja, also man kann ja, soweit ich das von Konzepten her kenne, auch 2 solche Packungen verschrieben bekommen, einfach weil man zum Beispiel nicht so oft zum Arzt geht, je nachdem wie hoch man eingestellt ist. Dann hat man halt 2, ein Rezept, wo draufsteht, also zweimal in 3.
Länger im Ausland zum Beispiel.
Oder so, genau, man will Geld sparen und holen, ja. Das gibt verschiedene Möglichkeiten.
Genau. Also das geht schon, ja. Gibt ja auch die Fälle, wo die Apotheker das einfach so rausgeben, ohne Rezept, das schon auch gut gehört. Oder Ärzte können sich einfach so holen. Das ist ein gutes Beispiel. Wie ist das bei Ärzten? Ärzten, die keinen Testosteronmangel haben, die einfach in die Apotheke gehen können, können sich ja jedes Medikament, was sie, worauf sie Bock haben, einfach holen mit dem Arztausweis. Wie ist denn da die Rechtslage? Das geht einfach so. Du kannst eigentlich, alle Bodybuilder, macht Medizinstudium, werdet Arzt, und ihr könnt euch alles
holen. Dann seht ihr aus wie Mona Sur. Naja, man hat halt das Beschaffungsrisiko vielleicht ein bisschen runtergefahren, aber strafbar ist der Besitz der nicht geringen Menge zur Leistungssteigerung beim Menschen im Sport. So, wenn der Arzt jetzt aus Lifestyle-Gründen das besitzt, was
ich andere als Lifestyle...
Doch, in dem Sinne schon, leider. Ansonsten wäre ja das ganze Doping-Thema vom Tisch. Und man muss leider im Anti-Doping-Gesetz unterscheiden zwischen dem getesteten Wettkampfsport, wo man übrigens gar nichts besitzen darf.
Besitz und
alles, was in § 4 Absatz 3 steht, da geht es nicht darum, ob das ein Testpool-Athlet ist, da geht es nur um zur Leistungssteigerung beim Menschen im Sport. Wenn man an dem Tatbestandsmerkmal mit irgendeiner Argumentation vorbeikommt, dann hat man generell kein Problem, ob man Arzt ist oder nicht. Aber wenn man nicht dran vorbeikommt, weil man so aussieht, als ob man so nicht aussehen würde, wenn man nicht seine 500 Milligramm Testo die Woche nehmen würde, dann ist es letztlich egal, ob man das als Arzt ohne medizinische Indikation benutzt oder als Normalsterblicher. Da hat man nur den Beschaffungsvorteil, aber man hat sonst keine Vorteile.
Okay, eine Frage, die habe ich sehr, 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 sehr häufig bekommen. Und zwar, welche RSV empfiehlt Mike? Also welche Rechtsschutzversicherung? Und ja, wahrscheinlich die ich auch inzwischen habe.
Das schwankt so ein bisschen. Ja, ich würde jetzt gar nicht auf ein konkretes Unternehmen abstellen. Ich habe jetzt auch wieder viel mit freien Maklern gesprochen, die unterschiedliche Erfahrungswerte haben, die verschiedene Gesellschaften empfehlen. Wichtig sind die Tarifbausteine, die man da auswählt, und da gibt es extrem große Unterschiede. Das Wichtigste für dieses Verfahren hier im Thema Anti-Doping-Gesetz ist natürlich, dass Vorsatztaten versichert sind. Also viele günstige Strafrechtsschutzversicherungen, die haben so eine Klausel drin, wenn die Tat zumindest auch fahrlässig begangen werden kann, dann ist es versichert. So, und da sind wir beim Doping-Thema raus. Und dann gibt es auch Leute, die haben so eine falsche Versicherung und sagen mir, ja, ich habe aber nicht gewusst, dass das strafbar ist, das zu besitzen, ist doch fahrlässig. Nee, das ist dann nicht fahrlässig. Leider. Also Vorsatzdelikte müssen versichert sein. Der nächste wichtige Punkt, das angemessene Honorar der Verteidigung muss versichert sein. Das Gegenteil sind die gesetzlichen Gebühren. Die gesetzlichen Gebühren, die sind leider derart unauskömmlich, dass es dann besser wäre, man legt einfach die Versicherungsprämie ins Sparschwein und bezahlt den Anwalt selbst. So selten, wie man dann ein Strafverfahren hat, denn die paar hundert Euro kann man dann bezahlen. Die gesetzlichen Gebühren, also das angemessene Honorar. Und dann gibt's noch so ein paar Sachen wie eine Haftkaution, der Höhe nach sehr unterschiedlich. Gibt Klauseln mit bis zu 500.000 Euro Haftkaution, kann durchaus sinnvoll sein. Andere Sachen, die auch sinnvoll sein können, sind zum Beispiel, wie endet denn das Verfahren und will die Rechtsschutzversicherung Geld zurückhaben? Es gibt welche, die sagen, bei einem Strafbefehl will ich kein Geld zurückhaben, zum Beispiel bei der Roland oder bei der Continentale soll es auch so sein. Schaut euch das an, lasst euch von einem Makler beraten und schaut euch mein YouTube-Video zum Thema Rechtsschutzversicherung an. Ja, deshalb ist die goldene Regel, lasst euch von einem Makler beraten und schreibt dem am besten per E-Mail, also zumindest mal in Textform, dass ihr später nachweisen könnt, was genau ihr haben wollt. Ihr schaut euch mein YouTube-Video an und genau diese Anforderungen schildert ihr eurem Makler. Und wenn der dann das Falsche verkauft hat, hat er eine Berufshaftpflichtversicherung und die zahlt den Rest. Also schreibt mir bei Instagram eine DM mit RSV, dann kriegt ihr den Link zu dem YouTube-Video und noch ein paar andere Tipps. Und dann seid ihr gut versorgt. Ich habe auch einen angepinnten Karussellbeitrag, der dritte oder vierte oder fünfte ist es. Da könnt ihr durchsliden und wenn ihr seht, ihr versteht nicht, wovon die Rede ist, dann schreibt ihr dort in die Antworten oder in die Kommentare zu diesem Karussellpost RSV und dann kriegt ihr auch diesen tollen Funnel. Ja. Sascha, du bist müde. Ich würde sagen, wir hören auf.
Dann haben wir's. Nee, wir haben's an der Stelle auch schon. Ja, müde bin ich sowieso. Das ist jetzt heute der Podcast nun mal 5 oder 6. Ich
weiß gar nicht. 5 oder 6. Ja, ist
also ein langer Tag heute. Wir hauen ja richtig raus, da wir keinen Stand auf der FIBO hatten, weil wir kein Geld haben, haben wir gedacht, wir machen jetzt kostenlosen
Content hier zu Hause. Damit wir nächstes Jahr mehr Geld für den Stand auf der FIBO haben.
Tollen Elgato Facecam Pros.
Jawohl.
Naja, also supportet mal schön fleißig mit unseren Codes, dass wir nächstes Jahr auch Geld haben für den Stand von Jen. Aktuell reicht es noch nicht. Ja. So müsst ihr leider zu ESN und morgen gehen. Oder auch nicht. Nee, Spaß beiseite. wer da war, vielleicht an der Stelle auch nochmal, ich habe es zwar auch schon 27 Mal gesagt, aber mich hat es mega gefreut. Ich war leider nur am Sonntag dann unten in der FIBO oder bei der FIBO. Dann die ersten 3 Tage habe ich komplett beim Wettkampf verbracht. Wer dort war, hat mich da wahrscheinlich irgendwo rumlaufen sehen. Die dann am Sonntag auf mich zugekommen sind, dafür ein großes Dankeschön. Das hat mir oder auch Fabio oder Michel oder wer auch immer von uns allen da war, auch ein echt gutes Gefühl gegeben, dass ihr uns wirklich auf Fire supportet und auch gerne die Podcasts schaut. Und es ist natürlich immer super toll, wenn ihr über unsere Codes einkauft, da freuen wir uns natürlich auch mega. Aber wenn ihr in live auf uns zukommt, ein Bild da mit uns macht und nochmal auch bestätigt, dass ihr das gerne schaut, das ist nochmal eine ganz andere Nummer für mich, wo ich dann auch denke, okay, du musst auf jeden Fall genauso weitermachen und am besten noch besser werden. Ich habe auch nochmal heute Nacht auf Anraten von, oder Mike hat mir das Ganze zusammengestellt, nochmal 1.000 investiert für DJI und Co., dass ich auch auf Wettkampf, Backstage und Co. nochmal ein bisschen besser euch mitnehmen kann. Wir haben hier auch eine gute Ausstattung schon geschaffen. Tim als Videograf macht natürlich auch regelmäßig Aufnahmen mit mir auch und ich werde auch daran arbeiten, ein bisschen besser zu werden. Mike ist doch schon extrem gut, so ein Vorbild, der hat sich schon in den letzten Monaten und Jahren gut eingedeckt und ich ziehe ein bisschen nach jetzt. Und deshalb hoffe ich, dass das auch mit Audio, auch Mikro, da hinten liegt noch ein neues Mikro. Auch das haben wir durch die letzte Gen-Aktion, habe ich mir es gegönnt, weil die auch so gut lief. Gut. Also ein Shure-Mikro, das wird auch nochmal die Audioqualität in den Podcast verbessern. Ich brauche jetzt nur noch jemanden, der was aufbaut. Ich bin nicht so technikaffin. Und aber kriegen wir auch hin. Und dann wird auch hier nochmal die Akustik noch ein bisschen besser. Wie gesagt, das ist auch mir auch ein wichtiges Anliegen, dass ihr Spaß dran habt, weiterhin zuzuschauen, weil auch Ton und natürlich auch Bildqualität gut ist und natürlich die Inhalte sowieso. Na, auch da versuchen wir nicht so viel durch Zeug zu reden, sondern euch irgendwie auch ein bisschen zu unterhalten und auch Mehrwert vor allem zu geben. Ja, Also, gut. Sie hat bestimmt noch zugeschaut. Sie schaut eigentlich auch alle Podcasts. Dann haut mal rein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, wir sind raus.
Bis dann. Tschüss.